SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR Bestenliste an unterschiedlichen Orten statt. In Freiburg, Stuttgart, Edenkoben, Bühl, Frankfurt, Karlsruhe und so weiter. Aber aufgrund des Lockdowns, der durch die zweite Welle in der Corona-Pandemie nötig wurde, dürfen öffentliche Veranstaltungen mit Publikum derzeit nicht durchgeführt werden. Wir haben also auch das Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar in Hörfunkstudios verlegt. Aus der Jury sind heute zugeschaltet aus Berlin Insa Wilke, die unter anderem für die Süddeutsche Zeitung rezensiert, aus Karlsruhe Kirsten Vogt, deren Besprechungen unter anderem im Badischen Tagblatt zu lesen sind, und in Stuttgart sitzt Julia Schröder, die mit ihren Rezensionen unter anderem im Deutschlandfunk zu hören ist. Aus den vier Büchern, die wir heute vorstellen, lesen Isabelle de Mey und Dominik Eiserle. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der Bestenliste im Februar und ist ein Lyrikband. Gestohlene Luft heißt das Buch von Jewgeni Breiger, das bei Cookbooks erschienen ist. Der Titel Gestohlene Luft ist ein Zitat von Ossip Mandelstam aus dem Jahre 1929, der in Bezug auf die Zensur in der Sowjetunion jene Werke, die ohne Genehmigung geschrieben worden seien, eben gestohlene Luft nannte und alle anderen Texte schmutziges Zeug. Insa Wilke, in welcher Weise passt denn dieser Titel überhaupt zur Lyrik von Breiger?
Ich glaube sehr gut, weil man dieses Zitat von Ossip Mandelstam noch anders beziehen kann als nur auf die konkrete historische Situation, in der er gelebt hat. Nämlich ganz grundsätzlich Gedichte, die vielleicht nicht selbstverständlich sind in ihrer Zeit oder selbstverständlich für den, der sie schreibt. Und ich glaube, um solche handelt es sich bei Jewgeni Breiger, der 1989 in der Ukraine geboren wurde, schon lange in Deutschland lebt, inzwischen in Frankfurt. Es ist sein zweiter Gedichtband und mich hat an diesen Gedichten so beeindruckt, dass abgesehen davon, dass sie einem vielleicht erstmal, was die Bildhaftigkeit angeht, rätselhaft erscheinen, man sofort unmittelbar einen Zugang zu ihnen hat, weil sich durch diese unheimlich starken Bilder vermittelt, dass es hier um einen ganz existenziellen, durchdringenden Schmerz geht, auch einen über Generationen vermittelten Schmerz. Insofern sind es, glaube ich, Gedichte, in denen ein Ich sich zur Sprache bringt. Und das wäre in dem Sinne dann die gestohlene Luft, nämlich das nicht selbstverständlich für sich eine Sprache und einen Raum finden.
6 Gedichtzyklen und gewissermaßen noch ein Bonustrack enthält der Band. Und wir hören nun die 4 Gedichte aus dem Zyklus Muttergeist beim Abendmahl. Es liest Isabelle de Mey.
Offen spricht dein Seelentier, menschlich seine Augenzahl. Mitten durch die Zellmembran küsst sich ein geheimer Wind. Trittst du in mein Leben ein. Wer mir dein Geheimnis nennt, wird mit Liebe ausradiert. 7 freie Jahre lang, dumme kurze Tage lang, achtsam sein als Todesgott. Jemand hat dich Hund genannt. Willst du sein Zertreter sein? Biete mich als Opfer an. Manchmal ist es kalt mit mir, trügerisch wie Sommerschnee. Grüße mir das Augenlicht, schaue mit dem Nachtgesicht, wilde Beeren in der Hand, giftig für mein Hundeherz, ungefährlich für den Schwarm. Lieber krank als ausgehöhlt, schmeichelhaft wie Pollenflug, fällt ein Blütenblatt ins Gras. Steckt das Grün mit Abschied an. Lagst du brav im Kinderbett? Wach, weil Schlaf für Dumme ist. Niemals ohne Hochzeitskleid, gütig über Holz geklopft, weil ich dich nicht teilen kann. Wasser, das bemuttert wird. Schichten tierischen Verfalls, winterlicher Zitteraal, Osten deiner Nixenhand, kotverschmierter Muttergeist, Vater träg beim Abendmahl. Schmiege dich an Flüsse an, reibe, bis du Flecken siehst, weiter süßer Morgenmensch, finde mich im Datenmüll, zwischen Wut und Spiegelschrift.
Isabel de Mey las den Zyklus Muttergeist beim Abendmahl aus dem Gedichtband Gestohlene Luft von Jewgeni Brejger, der im Cookbooks Verlag erschienen ist und auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar steht. Julia Schröder, es gibt in den formal streng aufgebauten Gedichten zentrale Motive, die sich wiederholen. Vater, Mutter, Tod, Wasser und so weiter. In was für einem, sagen wir mal, sprachlichen Kosmos befinden wir uns hier?
Es ist ein einfacher, scheinbar archaischer Kosmos. Allerdings ist es vielleicht etwas trügerisch, nur die Gedichte dieses einen Zyklus für das Ganze zu nehmen. Eigentlich müsste man den Band tatsächlich von vorne bis hinten lesen. Ich glaube auch, dass alle Leser das machen, in denen das vielleicht Neugier geweckt hat, was wir hier treiben. Denn dieser poetische Kosmos ist sehr vielfältig. Klar, bestimmte Motive wiederholen sich oder es gibt eigentlich eine Welt. Es sind tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, ganz elementare Dinge des Lebens, der Natur. Es sind Steine, Wasser, Tod, natürlich Mutter, Vater, aber eben auch immer wieder Tiere, die unterschiedlichsten Tiere. Und mir scheint es so, dass hier in einer fast mystischen Weise versucht wird von Jewgeni Brejger, das Wort und die Welt zusammenzubringen.
Mir ist aufgefallen, dass die Strophen dieser Gedichte oft im klassischen Versmaß gehalten sind. Sie sind vierzeilig, streng vierzeilig in der Regel. Da finden sich Gedichte im Anapäst oder im Daktylus oder wie hier beim Muttergeist beim Abendmahl auch im Jambus. Also wir machen jetzt ja ein bisschen Lyriktheorie. So klar und traditionsbewusst die Lyrik formal aufgebaut ist, Frau Vogt, wie hermetisch ist sie?
Ja, ich finde sie gar nicht so hermetisch, wie sie immer beschrieben wird. Und man kann sie nicht unmittelbar verstehen, das ist richtig, aber man kann sie analysieren, man kann sie deuten, man kann interne Kontextualisierungen gerade in diesem Band auch sehr schön vornehmen. Was wir vorhin gehört haben, nämlich dieses Muttergedicht, ist für mich ein zentrales Gedicht oder ein Gedicht, das ein zentrales Thema eben dieser Mutter- und Elternbindung ausspricht oder formuliert, darum kreist. Ich habe das mal wirklich ein bisschen durchgeschaut, ob mein Eindruck stimmt. Also in 5 dieser 6 Zyklen kommt die Mutter vor, und zwar 16 Mal in diesem ganzen Band. Und das Verhältnis zu dieser Mutter, wir haben vom kotverschmierten Muttergeist ja gehört, ist absolut ambivalent. Es gibt Formulierungen, ich habe eine liebe Mutter, sie lässt mich bei den Steinen schlafen. Da kommt das Weiche, das Freundliche, das Nahe zusammen mit dem Harten. Es ist das wirklich freundlich von der lieben Mutter, den Sohn oder wen auch immer, die Tochter bei den Steinen schlafen zu lassen. Es sind Bilder von Nähe und Vertrautheit, aber dann heißt es genauso über diese Mutter, verrate ich ihr meinen Namen, erklärt sie mir die Sonnenwende und erzählt dann die Sterne und erinnert ihr Gesicht. Da ist eine ganz große Ferne, vielleicht ist die Mutter tot. Die Mutter wird beschrieben als Verschwundene in der Nacht, als die Mutter verschwand, heißt es an einer Stelle und so weiter und so weiter. Also in 5 dieser Zyklen kommt diese Mutter vor. Im 6. Gedicht am Ende geht es um die Eltern und auch die Beziehung zu ihnen ist ambivalent, denn mit diesen Eltern, die erinnerlich sind auf ihrer Route auf Touristeninseln oder durch Touristeninseln in kurzen Hosen beim Tennisspielen, mit denen ist alles in Ordnung, wenn man alleine an sie denkt. Da gibt es die Zeile, ich liebe sie, wenn ich allein bin sozusagen, also sinngemäß zitiert, aber man konnte mit ihnen nicht über alles sprechen, denn manche Dinge, sagt er, bleiben fern von nackten Waden, verschließen sich für mutige Gespräche. Mit anderen Worten, ich denke, es sind im Wesentlichen Gedichte über eine Bindungen, die kreisen um Herkunft, um Familie und um die Ambivalenz, die sich in diesen Bindungen immer wieder auftut, in Zusammenhang offensichtlich mit traumatischen Erlebnissen, nämlich des sich verteidigen müssens, des Verteidigens einer Landschaft voller Felsen und Steine und. Also ich finde eigentlich, dass diese Gedichte, wenn man sie kontextualisiert, miteinander ganz große Hinweise auf zentrale Fragestellungen seines Dichtens geben.
Ja, und ich glaube, das macht eben auch aus, dass sie einen so unmittelbar ansprechen. Sie haben, Herr Otte, die Form angesprochen. Die hat ja fast eine körperliche Wirkung. Jewgeni Brejger hat in einem Text, den man auf der Verlagswebsite findet, selber die Metapher der Faszien, des Bindegewebes, grob gesagt, für seine Art zu schreiben und wahrscheinlich auch zu lesen und die Welt wahrzunehmen benutzt. Also auch die verschiedenen Faszienschichten, die tiefste, in der der Schmerz zu spüren ist, das sich aussetzen. Und dieses Körperliche ist, glaube ich, ganz wichtig für die Art und Weise, in der man angesprochen wird durch diese Gedichte. Und die Beziehung zu den Eltern ja auch als Referenz, sich seiner selbst zu versichern oder überhaupt erst zu existieren, ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man weiß, was im Hintergrund dieses Bandes steht, nämlich, dass er aus einer jüdischen Familie kommt, dass seine Großtante aus dem KZ geflohen ist. Und diese Familiengeschichte steht auch verstellt im Hintergrund dieses Bandes. Man muss das gar nicht wissen, aber wenn man es weiß, hilft es ein bisschen. Und es gibt aber im zweiten Zyklus Königreich auch einen deutlichen Hinweis darauf, in der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet. Das ist eine Zeile, die sich wiederholt in diesem Zyklus. Und wenn man die liest, in Europa liest, dann ist das ein deutlicher Hinweis auch auf einen historischen Kontext, der natürlich in der Familiengeschichte eine große Rolle spielt, speziell in dieser, aber im Prinzip ja auch in unseren ganzen Beziehungen auch heute.
Ich glaube auch, dass diese Königreiche, die Sie gerade erwähnt haben, ein ganz zentraler Zyklus in diesem Band sind. Da haben wir es auch wieder mit diesen Abschiedsmetaphern zu tun und eben auch mit den Gewalterfahrungen, die durch diese Verse schweben oder da immer präsent sind. In welcher literarischen Tradition stehen denn diese Gedichte, Frau Vogt?
Ja, er selbst erwähnt natürlich auch Stolterfurt und das macht vielleicht klar, warum die Hermetik zunächst mal so im Blick steht oder woher sie sich erklärt. Es ist natürlich viel weniger amüsant sozusagen und spielerisch als Stolterfurts Gedichte. Also ich sehe da aber trotzdem eine große Nähe zu ihm zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man auf Celan zurückgehen sollte. Es sind richtig, wie Sie sagten, natürlich wirklich geformte Gedichte. Also zum Beispiel diese ganz strengen unter dem Namen Erfinden. Zusammengefassten Gedichte sind eben Septette sozusagen, auch siebensilbige, strenge Zehnzeiler haben wir bei dem Muttergeist beim Abendmahl. Also da ist Formstrenge, aber immer reimlos. Also er geht da natürlich in die Moderne völlig hinein. Also eine sehr offene Art eigentlich des Prosa-Gedichts, die er dann natürlich in manchen Arbeiten verwirklicht.
Ich würde gern noch kurz zurückkommen auf das, was Insa Wilke sagte über diesen Körpervergleich oder überhaupt die Rolle des Körpers. Das ist meines Erachtens ganz wichtig, denn ich habe schon Schwierigkeiten damit, überhaupt irgendetwas in diesen Gedichten als Metapher oder Erfahrung zu benennen. Weil mein Eindruck ist, dass es Jewgeni Breiger darum geht, wie in einem Stoffwechsel das Material zu nehmen und lebendig zu halten und zu machen. Das ist bekanntlich ein grausamer Vorgang, weil das setzt Zerstörung voraus, aber eben auch Neuaufbau und etwas Neues wachsen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was diesen ganzen Band auszeichnet. Man glaubt immer wieder, man erkennt irgendetwas wieder oder man hat einen Hinweis darauf, was jetzt eigentlich gemeint ist. Aber ich glaube, dass er sogar diese hermetische Tradition nimmt und sie sich einverleibt, sie verdaut und etwas Neues daraus macht.
Gestohlene Luft heißt der Gedichtband von Jewgeni Breiger. Erschienen im Cookbooks Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Und alle drei sind sich einig. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen, das den Titel Reisen trägt. Der Roman von Helon Habila wurde aus dem Englischen von Susan Urban übersetzt und ist in der Reihe Afrika Wunderhorn erschienen. Reisen im Original Travelers, finde ich übrigens ein bisschen besser, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Der Schriftsteller, Dichter und Literaturdozent Habila lebt in den USA, war aber auch mal in Deutschland zu Gast, nämlich als Stipendiat in Berlin. Insa Wilke, auf welche Weise fließen denn nun seine Berlin-Erfahrungen auch in diesen Roman ein?
Oh, ganz konkret, weil es ist tatsächlich in meinen Augen auch ein Berlin-Roman der besonderen Art, weil man einen anderen Blick auf die Stadt bekommt, einerseits durch den Fremdblick seines Erzählers, der auch aus Nigeria kommt, in den USA verheiratet ist und nach einer schlimmen Ereignis in seiner Ehe mit seiner Frau nach Berlin geht, die Künstlerin ist und dort ein Stipendium hat, also jetzt im Roman. Und diese Künstlerin, die arbeitet an einer Ausstellung, die eben Reisende heißt. Und da bildet sie vor allem geflüchtete Migrantinnen ab und ihre Gesichter und die Erfahrungen, die sich darin abzeichnen. Und was mich an diesem Roman so begeistert, ist tatsächlich seine Form. Es ist nämlich ein Reigen von Geschichten und ich liebe diese Form, weil man mit Figuren, sehr unterschiedlichen Figuren, sehr unterschiedlichen Geschichten zu tun hat, die alle für sich stehen, aber nach und nach in Berührung kommen miteinander. Und es gibt dann eben ein sehr komplexes Gesamtes und das verbindende Element ist dieser Erzähler, der verschiedenen Figuren und ihren Schicksalsgeschichten begegnet, einer Transperson aus Malawi, einer Familie aus Somalia, die in Bulgarien schließlich zerbricht, einer jungen Frau aus Sambia, die kosmopolitisch ist und bei der wieder zwei Geschichten hervorgehen. Und so gibt es ein unheimlich reiches Buch, eine große Vielfalt auch an politischen Kontexten. Und diese Genauigkeit, immer wieder nach Berlin zu kommen, Berlin zu beschreiben, als einen Ort, einen Umschlagsplatz von Lebensgeschichten, Schicksalen und gleichzeitig aber auch in die Welt hinauszugehen und mit einer ungeheuren Differenziertheit von diesen verschiedenen, sehr unterschiedlichen Geschichten zu erzählen. Also mich hat das Buch sehr eingenommen.
Also wir müssen da jetzt dringend mal was draus hören. Sie haben es gesagt, Frau Wilke, der Erzähler geht zusammen mit seiner Frau, einer Künstlerin, nach Berlin und dort trifft er eine ganze Reihe von afrikanischen Flüchtlingen und Migrantinnen. Einer von diesen Figuren ist Mark und den lernen wir nun in der folgenden Textpassage kennen aus Helon Habilas Roman Reisen, liest Dominik Eisele.
Mark lernte ich kennen, als er mit einem von Ginas Flyern in der Hand zu uns kam. »Ich komme deswegen«, sagte er und schwenkte den gelben Flyer, mit welchem Gina für ihre Porträtserie mit dem Titel »Reisende« echte Migranten als Modelle suchte. 50 Euro pro Sitzung, gesponsert vom Stipendiumsgeld. Ich zeigte in Richtung Gästezimmer, das sie zum Atelier umfunktioniert hatte. Kurz darauf waren ihre Stimmen bis ins Wohnzimmer zu hören. Ihre höflich, aber bestimmt, seine fragend, voller Einwände. Gina hatte ihn abgelehnt. Und ich hätte ihm sagen können, er brauche sich nicht ins Zeug zu legen, sie werde ihre Meinung nie und nimmer ändern. Später, als ich sie nach dem Grund fragte, meinte sie ohne weitere Erklärung, er passe nicht. Wahrscheinlich sah er zu jung aus, war sein Gesicht zu glatt, ohne den Charakter, den nur Zeit und Erfahrung verleihen. Die Woche davor hatte sie eine Frau mit ihrer 4-jährigen Tochter gemalt. Während Gina ihre Staffelei aufbaute, wartete die Frau im Wohnzimmer, immer noch in ihrem Wollmantel, einem alten, schäbigen Teil, und als ich sie fragte, ob ich ihr den Mantel abnehmen könne, schüttelte sie den Kopf. Ich wandte mich an ihre Tochter, fragte, ob sie etwas trinken wolle. Da zog die Frau ihr Kind näher zu sich heran. Vor 2 Wochen hatte ihr ein Mann, Manu, Modell gesessen, der mir erzählte, in seinem früheren Leben sei er Arzt gewesen. Jetzt arbeite er als Türsteher in einem Nachtclub und warte auf die Entscheidung über seinen Asylantrag. Sein Gesicht war faltig, vor der Zeit gealtert, und ich wusste, Gina würde von diesen Falten entzückt sein. Jede einzelne ausdrucksstarkes Zeugnis dessen, was er zurückgelassen hatte, der Grenzen und Flüsse und Wüsten, die er durchquert hatte, um nach Berlin zu kommen. Ebenso wäre sie von den Händen der Frau entzückt, mit denen diese den Arm ihrer Tochter umklammerte. Rau und trocken, mit eingerissenen Nägeln. Höchstwahrscheinlich ruiniert von der Arbeit in einer Hotelwäscherei oder Spülküche.
Dominik Eisele las aus dem Roman Reisen von Helon Habila, erschienen in der von Indra Wusso herausgegebenen Reihe für zeitgenössische afrikanische Literatur im Wunderhorn Verlag. Kirsten Vogt, wir haben es gerade eben gehört, das Buch ist zunächst einmal ein Berlin-Roman, spätestens, sagen wir mal, seit den 1990er Jahren ein wieder beliebtes Genre. Auf welche Weise erzählt denn der Autor die deutsche Hauptstadt?
Ja, die deutsche Hauptstadt ist eigentlich ja nur in den ersten 2 Kapiteln der Schauplatz. Er reist ja dann nach Basel, er kommt auf einer Irrfahrt in ein italienisches Flüchtlingslager an, das ist sehr verwegen, wie das konstruiert ist. Und ich finde, die Hauptstadt Berlin wird auch mit einem gewissen Ressentiment und auch das Verhalten der Menschen dort natürlich gesehen, natürlich auch das Verhalten seines eigenen intellektuellen und künstlerischen Dunstkreises, seiner Malerinnengattin, die er ja dann auch deshalb verlässt, weil die sich für das Schicksal der Modelle, die sie da benutzt, kann man ja fast schon sagen, gar nicht wirklich interessiert, sondern das einfach nur phänomenal diese Modelle eben abmalt, sag ich mal, porträtiert, also nicht im eigentlichen Sinne. Ich finde nicht, dass es ein Berlin-Roman ist, auch wenn wir wissen, dass er es begonnen hat, das Buch da, anlässlich eines Stipendiums. Und ich bin leider bei der größten Sympathie für das Thema, für die Triftigkeit dieser Elendsschilderungen der Grausamkeiten, der Vertreibung, der Gewaltsamen, der Trennung, des Krieges, das ist schon anrührend und wichtig. Ich finde nur gerade die Konstruktion, die Form hat mich leider nicht überzeugen können, denn er hat das Ganze basiert auf Interviews mit Betroffenen, mit Flüchtlingen, authentischen Gesprächen und er fasst die dann zusammen. Er versucht dann zunächst Fäden sozusagen zu spinnen und will die dann nachher wieder verflechten. Das will ich nicht zu viel verraten, aber letztlich trifft dieser Ich-Erzähler 5 Menschen, die in einem Flüchtlingsboot, das gekentert ist, waren und diesen Untergang überlebt haben und zufällig auf seiner Odyssee gewissermaßen von Berlin aus nach Basel, nach Italien, zurück nach USA, nach Nigeria und dann nach London trifft diese 5. Damit konnte ich schlecht leben. Mir wäre es viel lieber gewesen, er hätte eine dieser Geschichten oder eine Handvoll und nicht dieses unglaubliche Panorama an Geschichten ineinander verhakt. Wobei ich noch einen letzten Satz dazu sagen muss. Was sicher die Botschaft des Buches mit ist, Helga Ramsay Kurz hat das in einem Essay schon dargelegt und es hat mich sehr überzeugt, ist natürlich die humanitäre Kraft des Geschichtenerzählens und des Zuhörens. Darum geht es. Und das wird exerziert, aber derartig in extenso, dass diese einzelne Geschichte in meiner Wahrnehmung schon wieder ja, in der Inflation dieser Geschichten fast ein bisschen an Kontur verliert. Auch die Menschen, die Figuren an Kontur verlieren, würde ich mir etwas konzentrierter gewünscht haben.
Julia Schröder, wie würden Sie denn die Qualität dieser Prosa einordnen? Hat Sie das Mosaik, das sich hier entfaltet, überzeugt oder sehen Sie das auch eher etwas kritischer, so wie Kirsten Vogt?
Also ich würde Kirsten Vogt ganz entschieden widersprechen. Ich finde, das macht gerade die Qualität des Buchs aus geschenkt, dass sowas natürlich kein realistischer Vorgang ist. Ein Mann trifft lauter Leute, die in einem Boot gekentert sind in den verschiedensten Weltgegenden. Das ist natürlich einfach der Mythos sozusagen. Aber was mich an dem Buch wirklich überzeugt hat, obwohl ich eben gerade mit diesem ersten Berlin-Kapitel zunächst Anlaufschwierigkeiten hatte, das war, dass es ein eben nicht einspinnt in einfach so durcherzählte Geschichten. Das ist kein opulenter Roman. Mir ging es so beim Lesen, als das zweite Kapitel losging, musste ich nochmal nachschauen, ist das wirklich ein Roman? Das ist doch jetzt eine ganz andere Geschichte, die mit einem ganz anderen Tonfall, mit anderer Perspektive erzählt wird. Und es sind eben tatsächlich 6 Einzelkapitel, in denen sich diese Verbindungen zwischen den Figuren oder die möglichen Verbindungen so nach und nach unterschwellig so einweben, ja. Der Effekt auf mich beim Lesen war, dass ich tatsächlich irgendwann das Gefühl hatte, die ganze Welt besteht eben aus Reisenden. Und das ist für eine Leserin mit einem deutschen Hintergrund, ist das mal was Neues, weil das ist genau nicht das Lebensgefühl, dass Menschen, die in diesem Land schon immer leben, deren Familien da auch schon immer gelebt haben, entwickeln können. Und der Originaltitel Travelers, also Reisende, Carsten Otte, Sie haben es erwähnt, ich hätte den auch besser gefunden, denn es geht ja nicht um Reisen, irgendwelche Reisen, sondern es geht um diese Reisenden. Und das sind ganz unterschiedliche Arten von Reisen. Es sind eben nicht nur die erzwungenen Reisen, also die Migrationsbewegungen, die Fluchtbewegungen, das auf der Flucht sein, sondern es sind ganz freiwillige auch eigentlich zunächst mal hoffnungsvoll begonnene Reisen. Eine schöne Pointe, wenn man in dem Zusammenhang davon reden kann, ist, dass der Ich-Erzähler auf dem Rückweg von einer solchen Reise, die ihm auch durchaus Beglückendes beschert hat, einmal dem Fehlleuten der Nachtglocke folgt, beziehungsweise in den falschen Zug einsteigt, seine Papiere einbüßt und plötzlich die Rolle wechselt vom intellektuellen Residenten, der ein Visum hat, der sich frei bewegen kann, in die des Papierlosen, des Ausweislosen, ja, Geflüchteten. Das hat dann fast Kafkaeske Züge, als er da in diesem Flüchtlingslager dann sich wiederfindet und auch erstmal gar nicht mehr da raus will. Also man darf, glaube ich, nicht den Eindruck erwecken, es handle sich hier um so einen durcherzählten und sehr leicht zu verstehenden, ganz einfachen Roman über das Flüchtlingselend, wie sagen wir mal Francesca Melandris letzter Roman, sondern es ist eben auch tatsächlich eine gewisse Leseherausforderung, vor allem eben auch, was die Haltung des zentralen Erzählers, des namenlosen Ich-Erzählers angeht.
Stimme ich völlig zu. Er macht es einem in keiner Weise leicht. Das kann natürlich zum Programm gehören. Aber diese Perspektivwechsel, genau die Sie ansprechen, die sind überhaupt nicht produktiv wirklich. Es gibt auch Namensähnlichkeiten. Wir haben allein 4 Figuren, die Mark, Manu, Musa und Matteo. Das erfordert schon ein gewisses Nachblättern, Zurücklesen und Zusammensetzen.
Naja, es gibt ja auch russische Romane und damit kommen die Leserinnen und Leser auch ganz gut klar, wenn viele Figuren auftreten. Ich muss, glaube ich, Kirsten Fuch vehement widersprechen. Chimamanda Ngozi Adichie, die hat mal eine Rede gehalten, in der sie gesagt hat, es wird immer nur die eine Geschichte erzählt, wenn es um afrikanische Diaspora, um Afrika geht. Es gibt aber viele Geschichten. Und ich glaube, in diesem Buch geht es eben genau darum, nicht von afrikanischen Flüchtlingen zu sprechen, sondern von einer Frau aus Sambia, die einen komplett anderen sozialen Hintergrund hat als die Familie aus Somalia. Und in Nigeria ist eine komplett andere politische Situation als in Malawi. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum Menschen sich auf den Weg machen. Und das erzählt er. Und ich finde es auch gar nicht so schwierig, sondern ich finde, man steigt so ein. Und ich finde den deutschen Titel Reisen auch gar nicht so schlecht, weil man in so einen Zustand des Transits kommt, auch als Leserin. Und diese Formen der Genauigkeit, in denen man auch merkt, er ist auch Journalist, so hat er angefangen zu arbeiten. Und er ist aber eben auch Schriftsteller, denn er verwandelt dieses Buch nach und nach. Und darum die Form und Atmosphäre Veränderungen in eine Parabel, die für mich von der Frage handelt, können wir unseres nächsten Schmerz auf uns nehmen und ihn erlösen oder können wir das eben nicht?
Aber die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Kirsten Vogt, inwieweit diese Einzelschicksale spezifisch und dann konturiert sind in der Erzählung. Da habe ich doch.
Ich finde sie sehr spezifisch. Ich weiß nicht, wo sie unspezifisch sind. Sie bekommen ja gerade ganz, ganz individuelle Kontexte. Und auch die Figuren sind sehr individuell. Die Porsche, diese selbstbewusste Frau aus Sambia, ist ganz anders als der Mark, der als Transperson noch unter den Selbstgeflüchteten, auch da ist ja wieder eine Kritik an dem Milieu, zerbricht.
Gerade an dieser Transperson kann man sehen, wie er ein Thema eigentlich zu leicht abhandelt. Denn diese Person ist so wenig klar konturiert oder auskoloriert, dass der Ich-Erzähler selbst bis zu seinem Tod oder kurz davor noch nicht mal bemerkt hat, dass Mark eigentlich Mary ist oder war. Also das heißt, auch da ist ein blinder Fleck eigentlich da. Und ich muss
ja, aber
auch
das ist ja gerade die Essenz dieser Geschichte. Und das ist ja die Essenz dieser Geschichte, dass er nicht fragt.
Ja, und ich muss auch noch sagen, also abgesehen von diesem Konstruktionsproblem habe ich auch mit dem Stil des Erzählens, mit den Stilblüten, die sich also ansammeln in einer Weise, ich will nicht das Zitieren anfangen, ganz große Probleme gehabt. Ich bin immer wieder gestolpert über wirklich ganz unglückliche Formulierungen, also sprachliche Schnitzer. Der Gestank erschlug uns noch, bevor wir das Gebäude betraten. Das Jahr ging herum. Wo ging denn das Jahr herum? Nichts und niemand ist so einsam wie ein einsamer Fremder in einer fremden Stadt. Da kam der Besitzer der zweiten Stimme. Also ich könnte ewig weitermachen hier. Ich habe eine lange Liste. Also fürchterlich. Also das ist okay, da kann ich auch sagen, geschenkt. Aber dieses zusammen mit der Konstruktion der perspektivischen, ja, wenig fruchtbaren Art des Umgehens mit Geschichten. Es ist inhaltlich ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Er ist künstlerisch für meinen Geschmack nicht auf der Höhe.
Also, diesen Dissens müssen wir jetzt ja auch aushalten. Tatsache ist, und da finden wir bestimmt wieder zusammen, wenn man was aus diesem Roman lernen kann, so ist es die Erkenntnis, dass das Grundgefühl der meisten Menschen auf der Erde eben derzeit darin besteht, Migrant, Migrantin oder Nomade zu sein. Reisen von Helon Habila, aus dem Englischen übersetzt von Susan Urban, erschienen im Wunderhorn Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 2 und damit zur österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer, die nach ihrem Bestsellerband Die Bagage, in dem es um die Familiengeschichte ihrer Mutter ging, nun ein außergewöhnliches Vaterbuch vorlegt. Fatih lautet dann auch der Titel, denn Fatih wollte der verschlossene und eigenwillige Mann unbedingt von seinen Kindern genannt werden, weil er das für modern hielt. Julia Schröder, warum ist es Josef Helfer so wichtig, in die neue Zeit zu passen, mit der Vergangenheit abzuschließen?
Naja, die Vergangenheit hat ihm zunächst mal eine Beinprothese beschert, weil ihm während des Zweiten Weltkriegs ein Bein abgefroren ist. Und da hat er eben auch seine Frau kennengelernt im Krieg oder nach dem Krieg im Lazarett. die da als Krankenschwester gearbeitet hat. Das ist die Mutter der Ich-Erzählerin. Und das Buch setzt insofern die Bagage fort, weil es im Grunde doch wieder hauptsächlich von der Familie der Mutter erzählt. Denn dieser Vater, Josef, ist ein Einzelner in dieser großen Familie Moosbrugger, in die er da hineingeheiratet hat. Er schließt sich an einzelne dieser Onkel der Erzählerin an, aber er steht immer etwas daneben. Er will sich unterscheiden, das will er, glaube ich, wirklich. Er möchte ein Mann der Zeit sein, weil er eben auch noch etwas vorhat mit seinem Leben. Und Monika Helfer erzählt nun davon, wie schwierig das ist, in dieser Zeit etwas vorzuhaben. Zumal, wenn man ein Büchermensch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Josef Helfer ist ein Literaturliebhaber oder ein Bücherverehrer tatsächlich. Und ausgerechnet die Bücher sind es, die ihm in seinem Leben zweimal ganz schweren Schaden zufügen. Ich will jetzt nicht verraten, wie das genau geschieht, weil das ist ein großer Reiz dieses neuen Romans von Monika Helfer, dass sie eben wieder in einer scheinbar ganz einfachen und tatsächlich sehr aufwendig gemachten Weise Spannungsbögen aufbaut, den Leser überrascht. Ich habe das sehr bewundert, muss ich sagen.
Also, Josef Helfer ist ein Kriegsinvalide, Sie haben es gerade eben gesagt, Frau Schröder, und nach dem Zweiten Weltkrieg bekommt er trotz seiner Behinderung eine Anstellung als Verwalter in einem Kriegsopfererholungsheim auf einem Hochplateau namens Tschengla oberhalb von Pludenz. Und dort führt er ein strenges Regiment und er ist auch so etwas wie ein Wächter eines großen Buchschatzes, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Isabelle Demey vorträgt.
Wie kam das Kriegsopfererholungsheim auf der Tschengla weit fort von allem, hoch oben in den Bergen, wo die Leute nicht einmal eine Zeitung abonniert hatten, zu so einer wertvollen Bibliothek? Sie war nämlich wertvoll. Die meisten Bücher in Leder gebunden oder Halbleder. Prächtige Ausgaben der Werke von Goethe und Schiller und Lessing und so weiter. Klassiker, aber auch naturwissenschaftliche Werke waren dabei. Philosophische Werke, 10 Bände Immanuel Kant zum Beispiel, in Umbra-Leder gebunden mit Goldschnitt. Die genannten Bücher habe ich mir nicht etwa gemerkt. Ich war ein Kind und hatte keine Ahnung. Er hat mich oft mitgenommen in den Raum am Ende des Hauses, der wahrscheinlich als Lagerraum gedacht war, in dem nur 2 winzige Fensterchen waren, oben unter der Decke. Er musste auf die kleine Holzleiter steigen, um sie zu öffnen. Weil draußen das Hausdach weit heruntergezogen war, an der Außenwand war Brennholz gestapelt, das nicht feucht werden sollte, drang nur wenig Licht herein. Außerdem wuchs eine Tanne davor, auch sie nahm Licht, roch aber sehr gut. »Komm mit, Monika«, sagte er manchmal. Wenn ich mich daran erinnere, meine ich, es hat immer geregnet, wenn ich mit ihm in der Bibliothek war. Drinnen waren wir nicht mehr in der Welt. Er knipste das Licht an, ein zauberhafter Schimmer lag auf den Buchrücken. »Komm mit, Bücher schauen«, sagte er. »Zeigst du mir das Schönste?«, fragte ich. Oder fragte ich nicht. »Wären wir beide jetzt in dem Raum, würde ich das fragen. Oder nicht?« Er würde auf die Leiter steigen und mit dem Fingernagel über die Buchrücken streichen. Ein leises Klick, Klick, Klick wäre zu hören. In dem Raum herrschte eine muffige Stille, die Bücher schluckten jedes Geräusch von draußen. Wie waren diese Bücher in das Kriegsopfererholungsheim gekommen?
Isabelle Demey las aus Monika Helfers Buch Fati, das im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar steht. Wie waren diese Bücher in das Kriegsopfererholungsheim gekommen, Kirsten Vogt? Diese Frage sollten wir noch beantworten.
Ja, durch eine Erbschaft, weil dieser Josef ist selbst als Versehrter, wir haben es ja gehört, diesen Versehrten sehr nahe und sehr verständnisvoll. Und es gibt einen Jungen namens Ferdinand, der nicht nur ein Bein, sondern auch einen Arm verloren hat, wirklich der leidendste der Leidenden, und dessen Vater ist Professor in Tübingen und vermacht seine Bibliothek im Wesentlichen dann diesem Kriegsopfererholungsheim. Ja, und dieser Vater wird kämpfen um diese Bücher, ein bisschen auf verlorenem Posten und auch ein bisschen illegal. Das Ganze ist derartig faszinierend geschrieben. Die Sprache, wir haben es gehört, ist so karg wie dieses Leben eigentlich, was da geschildert wird, und sie ist aber auch so klar wie die Luft, die Höhenluft, in der das Ganze in weiten Teilen spielt. Ich finde es wahnsinnig bewegend. Das ist ja quasi der zweite Teil der Familiengeschichte von Monika Helfer, die im letzten Jahr mit dieser Erzählung über ihre Bagage, also die Generation der Großmutter, einsetzt und die sich jetzt zum Vater gewissermaßen vorarbeitet in einer großen Zärtlichkeit, einer Zärtlichkeit, die sich über das Objekt Buch vermittelt in verschiedenen Facetten. Und es handelt sich aber nie um eine Hagiographie. Also auch hier sind Ambivalenzen im Verhältnis zum Vater, werden Dinge erinnert und werden Schwierigkeiten in der Akzeptanz dessen, was er getan hat, betreffend.
Vor allem, was seine Lebenslügen angeht, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Mal abgesehen von der Geschichte des Vaters entwickelt sich das Buch ziemlich schnell zu einem Porträt der Nachkriegsgeneration. Insa Wilke, wie wird die denn bei Helfer geschildert?
Eigentlich nicht überraschend. Sie wird geschildert als eine sprachlose Generation, als eine Generation, die grundsätzlich versehrt aus dem Krieg kommt, nicht nur körperlich versehrt, und die im Glücksfall, wie es bei ihrem Vater und ihrer Mutter der Fall ist, gleich Menschen findet, bei denen sie gegenseitig Zuflucht finden können. So ist ja dieses Paar beschrieben. Ich finde, das Überraschende an diesem Buch ist aber tatsächlich, wie eben nicht nur karg beschrieben wird, wie eben nicht nur das Tragische beschrieben wird, sondern wie es immer wieder auch ins Possenhafte abgleitet. Und das liegt an dieser Erzählerin, diese Monika, die ein sehr eigensinniger Kopf ist. Und dieser Eigensinn drückt sich eben immer wieder aus in ihrem Blick auf Szenen, die unheimlich witzig auch immer wieder sind und die eben genau so wirken, weil sie dann die Gegengewichte haben. Und ich finde, das Literarische an diesem Text wird immer wieder deutlich in dem Gespür für die Aussagekraft einzelner Szenen. Für den Vater finde ich zum Beispiel ausschlaggebend eine Reise, die er macht mit Monika und einer Schwester, wenn ich mich richtig erinnere, nach Berlin,
genau,
wo sie aus Versehen in einem Schwulenclub landen. Und man könnte jetzt denken, dass der Vater wieder rausgeht und entsetzt ist. Und es ist aber das Gegenteil der Fall. Er sitzt an der Theke und zum ersten Mal hört sie sein Lachen und sieht, wie sein Leben hätte sein können. Und insofern ist es, glaube ich, anders als zum Beispiel bei Annie Ernaux, Der Platz, ein Buch, an das man denken könnte, eine Vaterauseinandersetzung, nicht eine Auseinandersetzung in der Abgrenzung, auch wenn es Ambivalenzen gibt, sondern es ist eigentlich ein Buch, das versucht, jemanden nachträglich kennenzulernen, den man nie kennenlernen konnte. Und das wird in dieser einen Szene deutlich.
Vielleicht sprechen wir mal über das Genre. Roman steht auf diesem Buch geschrieben. Es ist ganz eindeutig ein autofiktionaler Text. Was macht denn dieses Erinnerungsbuch, Julia Schröder, tatsächlich zu einem Roman?
Das, was Insa Wilke als die Literarizität oder das Literarische, wenn ich es richtig erinnere, bezeichnet hat. Sie sagt ja immer wieder, das kann ich nicht wissen. Oder ganz viel geht über die Beschreibung von Bildern oder das kurze Aufblitzen von dem, was auf Fotografien zu sehen ist. Aber eine ganz große Rolle spielen die Gespräche mit der Stiefmutter, die sich an den Vater natürlich anders und besser erinnert und andere Dinge über ihn weiß als seine Tochter. Und zum Roman wird das Ganze, weil sie dann doch die Figuren einfach so führt, wie es bloßes autobiografisches Erzählen oder ein Memoir niemals machen würde, sondern es ist ganz klar, es gibt hier eine Autorin und die schreibt die Geschichte, die sie schreiben will und nicht eine Geschichte, bei der sie sich verpflichtet fühlt, die Vergangenheit möglichst zu dokumentieren. Ich finde diese ganz klassische Vatersituation, die Tochter schaut auf den Vater, den sie eigentlich nicht kennt und nicht versteht, weil das von vornherein nicht möglich ist, ja. Da gibt es immer wieder Szenen, in denen das ganz deutlich einfach aufblitzt. Zweimal setzt der Vater an im Abstand von über 10 Jahren und sagt Monika. Und sie weiß, jetzt wird er mir etwas erzählen aus seinem Leben. Und er tut es zweimal nicht. Und sie sagt, das kann der auch gar nicht. Das war auch sehr gut, dass er es nicht gemacht hat. Denn ich hätte gar nicht gewusst, wie ich ihn danach noch anreden kann. Weil dann kann ich nicht mehr Vati zu ihm sagen. Hätte ich dann Josef sagen müssen. Dieser Vater ist eben ein Rätsel. Es gibt eine Stelle, da heißt es, und das wiederholt sich, bei ihm hat nie einer etwas in seinem Gesicht sehen können. Es ist eben so, die Gesichter und damit auch das Innere ihrer Eltern sind für Kinder ein Rätsel. Und es kann gut sein, dass es für das Verhältnis zwischen Töchtern und Vätern besonders gilt. Und insofern ist das eine exemplarische Geschichte, die Monika Helfer erzählt. Aber das Gute an dem Buch ist eben, dass es eine Geschichte ist, wie man sie eben noch nie gelesen hat.
Und das hat tatsächlich auch etwas mit dem Humor zu tun, finde ich, was Insa Wilke gerade eben gesagt hat, der sich vor allem dann so in den Exkursen in die weit verzweigte Verwandtschaft der Autorin ausdrückt. Etwa, wenn man davon Onkel Sepp hört, der dieselbe Frau gleich zweimal heiratet. Und da muss man bedenken, es ist eine Prostituierte. Und da dachte ich bei der Lektüre oft, das kann doch gar nicht wahr sein, Frau Vogt. Ist Ihnen das auch so ergangen?
Ging mir genauso. Es gibt auch die Szene, wo sie einer Prostituierten begegnen, die kleine ein Mädchen, die Kinder, und sagen, die war doch eigentlich ganz lieb, mit der sollten wir doch vielleicht den Papi verkuppeln und so weiter. Also es ist ein zutiefst menschliches Buch in jeder Facette, und was Julia Schröder sagt, ist völlig richtig, diese Rätselhaftigkeit der Eltern, das spitzt sich ja zu. Das Foto, das entstanden ist, kurz bevor der Vater einen Selbstmordversuch macht, zeigt eben nichts. In diesem Gesicht ist nichts zu lesen. Ja, das wird richtig auf den Punkt gebracht in dieser Formulierung, und ich finde, es ist natürlich aber auch, also das Leben, was diese Menschen geführt haben, ist ja an allem arm, außer an Schicksalsschlägen fast. Ja? Und das führt sie auch in die Gegenwart. Sie selbst beschreibt auch ihre Schicksalsschläge, den zu frühen Tod ihrer Tochter. Und sie verwebt natürlich Vergangenheit und Gegenwart damit sehr stark. Aber das alles geschieht in einer ganz großen Gelassenheit, in einer wirklich ganz reifen Menschlichkeit, muss man sagen, die eben dieses Glücksempfinden, was Insa Wilke richtig beschrieben hat, in dieser Schwulenkneipe genauso in den Blick nimmt wie diese große Panik und Angst und dieses Leid, was auch beim frühen Tod der Mutter, ja, der Frau dieses Mannes, ja auch einsetzt und über die Familie hereinbricht. Also es ist einfach das ganze Leben auch gefasst in seinen Höhen und Tiefen, also mit allen Schattenseiten und Lichtern.
Ich würde gerne noch was zum Rhythmus sagen, weil Sie nach dem Literarischen fragten, Carsten Otte. Mhm. Das finde ich einerseits bei den Sätzen sehr auffällig. Und das macht, glaube ich, auch aus, dass man so unheimlich gespannt dranbleibt und das Gefühl hat, man liest ein sehr dickes Buch, obwohl es eigentlich ein sehr dünnes Buch ist. Es gibt immer einen Gegensatz zwischen der Semantik und der Syntax. Also so ein Beispiel wie eine Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter. Er wollte das, ich nicht. Also es gibt immer so eine Dynamik von Gegensätzen auf verschiedenen Ebenen, und das entspricht eben auch diesem Wechsel von komischen Szenen, die dann urplötzlich kippen in einen ganz großen Ernst. Das passiert bei den Blicken auf die Familienmitgliedern, aber auch bei so einem Satz, der für mich ein Zentrum dieses Buches ist. Wenn man einen Menschen ein Leben lang kennt und erst spät erfährt man, wer er im Grunde ist, dann kann man das vielleicht schwer ertragen. Und dieses schwer ertragen, das ist für mich der Grundton dieses Buches, und darum funktionieren diese komischen Szenen auch, weil der Grundton eben dieses ganz existenzielle Ernste ist.
Fati, viel mehr als ein Erinnerungsbuch, ein Roman der Nachkriegsgeneration, von Monika Helfer, erschienen im Hansa Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und damit wechseln wir das Genre. Julian Barnes, einer der großen englischen Schriftsteller, geboren 1946 in Leicester, ausgezeichnet mit vielen Preisen, darunter den Man Booker Preis, hat eine literarische Recherche vorgelegt. Der Mann im roten Rock heißt das Buch, das in deutscher Übersetzung von Getraude Krüger im Kiepenheuer+Witsch Verlag erschienen ist. Kirsten Vogt, wer ist denn dieser Mann und warum trägt er einen roten Rock?
Ja, weil er privat ist. Er ist eigentlich ein Mann im weißen Kittel, nämlich Arzt, eine historische Figur, also wirklich Dr. Samuel Pozzi. Und er war Franzose mit italienischen Wurzeln, wie man hört am Namen. Und er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Gynäkologie und auch der Hygienik. Also er hat mit seinen Erfindungen sozusagen, mit seiner Form der Operationstechnikverfeinerung und der Desinfektion unzähligen Menschen, vor allem Frauen, das Leben gerettet in seinem Leben und auch in der Folge. Aber er war vor allem auch ein unglaublich viril, eleganter Mensch, was uns ein Porträt des US-amerikanischen Malers John Singer Sargent vermittelt, dem Julian Barnes 2015 begegnet ist, leibhaftig sozusagen, eine lebensgroße Darstellung dieses Arztes, der auch ein ganz großer Kulturliebhaber, Sammler, Frauenliebhaber war, eine ganz runde Persönlichkeit, ein Übersetzer Charles Darwins, ein Europäer, ein Kosmopolit, der hier im Porträt auftritt.
Bevor wir da zu viel verraten, vielleicht nochmal zurück zu diesem Gemälde, das auch auf dem Cover zu sehen ist, in einem Ausschnitt. Und da erstaunt vor allem die Haltung der Hände, der Finger von Dr. Pozzi. Worüber geben diese Details denn Auskunft?
ja über eine Sensitivität und eine Überfeinerung. Das ist eine fast schon leicht manieristische Art der Darstellung, wenn wir es kunsthistorisch betrachten wollen, die die Sensitivität dieses Mannes zeigt, der fast, ja, es wird immer wieder gesagt, Hände wie ein Pianist hat, wie ein Künstler, aber doch ein sehr zupackender Mann war in jeder Beziehung. Er hat sich vom Leben seinen Teil in jeder Weise doch genommen. Das verbindet sich aber wunderbar auch eigentlich in diesem Porträt, denn er ist wirklich auch sehr männlich, das Gesicht, die Statur. Man hat über ihn gesagt, er sei ekelhaft gut aussehend gewesen, die Prinzessin von Monaco. Ja, das sagt ja alles darüber, wie er auf Frauen wirkte, und das hatte auch verfangen, wirklich.
Der Mann im roten Rock ist ein Arzt und er ist ein Dandy, und wie dieser Dr. Pozzi von Julian Barnes vorgestellt wird, hören wir nun in einem kurzen Ausschnitt aus dem Buch, den Dominik Eisele liest.
Pozzi war von Haus aus anglophil, und das nicht nur beim Erwerb von Vorhangsstoffen bei Liberty's. Sein verwitweter Vater hatte eine Engländerin geheiratet, und auch sein Halbbruder Paul heiratete 1876 in Liverpool eine Engländerin, Miriam Ashcroft. In dem Jahr machte Pozzi auch seine erste Reise nach Großbritannien, um an der Konferenz der British Medical Association in Edinburgh teilzunehmen. Dort lernte er, wie er hofft, Joseph Lister kennen und machte sich, wie geplant, mit den Grundsätzen des Listerismus vertraut. Bei diesem gründlichen Verfahren, erfuhr er, durfte kein Schritt ausgelassen werden. Carbolsäure sollte die Infektion von Wunden verhindern. Die Hände wurden mit einer schwachen Phenollösung gewaschen und während der Operation wurde eine Phenollösung über dem Operationsfeld vernebelt. Die Wunden wurden nicht wie in Frankreich mit Silberdraht vernäht, oft äußerst schmerzhaft und Ursache einer Infektion, sondern mit Cutgut, das sich nach einigen Tagen auflöste. Statt Wunden relativ unbedeckt zu lassen, verwendete Lister sterile, in Phenol getränkte Verbände und Drainagenschläuche aus Gummi unter der Wunde. Ob das schottische Ritual, wie Pozzi es nannte, Wirkung zeigte? Die Antwort lag in einfachen statistischen Zahlen. Wie Lister feststellte, fiel die Sterblichkeitsrate bei Amputationen, wenn sämtliche Schritte seines Verfahrens eingehalten wurden, von 50% auf 15%. Nach der Rückkehr nach Paris hielt Pozzi seine Erkenntnisse schriftlich fest und begann, den Listerismus umzusetzen. Da er in Frankreich weder Cutgut noch einen Apparat zum Versprühen von Phenol finden konnte, ließ er das auf eigene Kosten aus England kommen. Seine Begegnung mit Lister war der Beginn eines lebenslangen Austauschs mit europäischen und amerikanischen Kollegen. Pozzi war ein hochintelligenter, entscheidungsfreudiger, wissenschaftlicher Rationalist, was bedeutete, dass das Leben für ihn begreiflich und die beste Vorgehensweise offenkundig war, in allen Bereichen, außer der Liebe, Ehe und Elternschaft. Ansonsten hatte Pozzi, wie wir heute gern sagen, die Geschichte auf seiner Seite. Pozzi war stets gut gekleidet und seine englischen Gehröcke gaben Anlass zu vielerlei Bemerkungen. Er wurde als beinahe ein Dandy bezeichnet. Er war ein Dandy im lockeren, landläufigen Sinn, aber er hätte nie ein Dandy in des Wortes wahrster Bedeutung sein können. Der Dandy war eine anglo-französische Erscheinung, die das gesamte 19. Jahrhundert hindurch mal auf der einen, mal auf der anderen Seite des Ärmelkanals auftauchte. Beau Brummel war das Musterbeispiel eines perfekt gekleideten, geistreichen, verschwenderischen Mitglieds der High Society. Die Klassenzugehörigkeit war von entscheidender Bedeutung. Als Angehöriger der Mittelschicht, geschweige denn der Arbeiterklasse, konnte man in England schwerlich ein Dandy sein. In Frankreich durfte man in den Kreisen der künstlerischen Bohème ein Dandy sein.
Dominik Eisele las aus »Der Mann im roten Rock« von Julian Barnes, erschienen in deutscher Übersetzung von Getraude Krüger, bei Kiwi Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Die Lesepassage verweist ja auf zahlreiche zentrale Themen in diesem Buch. Mit »Dem Mann im roten Rock« macht Barnes einen Rundgang durch eine ganze Epoche, nämlich die der Belle-Epoque in Savilke. Wie schön oder weniger schön erscheint denn die Zeit in diesem Buch?
Naja, schön vielleicht in dem Sinne, dass sie so gesellig ist. Das ist gerade aus den jetzigen Wochen heraus sehr schön zu sehen, wie die Leute sich treffen. Er fängt ja mit einer Einkaufstour nach London an, die Pozzi mit einem Prinzen und einem Grafen zusammen unternimmt. Also es wird konsumiert, es ist gesellig, es wird getratscht, es wird hin und her durch die Betten gehüpft. Und das, was dagegen steht, ist dass auch sehr viel gemordet und geschossen wird. Also erstaunlich, wie oft da der Revolver oder eine andere Waffe gezogen wird. Er nimmt das Ritual des Duells aufs Korn. Also er macht sich auch schon sehr lustig über die Absurdität der Streitigkeiten, der Anlässe, sich an den Kragen zu gehen. Und auch des Übereinanderredens. Und da kommen, glaube ich, verschiedene Themen dann sehr deutlich zutage, die er eben so unterhaltsam präsentiert. Das ist einmal die Frage, worin liegt denn die größere Wahrheit? In der historischen Überlieferung oder in der Erfindung der Fiktion, der Künste? Und das andere für mich sehr deutliche Thema ist eben die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesem Verhältnis der Insel England und des Kontinents jetzt spezifisch eben durchgeführt an dem Gegensatz England-Frankreich. Und das macht er sehr klug mit richtigen Running Gags, wie zum Beispiel immer wieder die englischen Frauen, die durch den Schlamm gezogen werden, die offenbar überhaupt nicht gut angesehen sind. Aber auch mit einem ganz ernst gemeinten Refrain, nämlich dem Satz, wir wissen es nicht, wie es war.
Und dann ist das Ganze auch noch eine kleine Literaturgeschichte. Julia Schröder, welche Rolle spielen denn die berühmten Schriftsteller in dieser Zeit in dem Mann im roten Rock?
Ja, natürlich eine ganz enorme. Pozzi ist die zentrale Figur dieses Buchs, aber eigentlich ist er jemand, der in mancherlei Hinsicht außerhalb des Kreises steht, der die Belle Époque und ihre Literatur, ihre Kunst bestimmt hat. Er ist nämlich kein Décadent. Das sind alle anderen, die in dem Buch vorkommen. Also wir haben hier eine enorme Revue von Bohemians, von Décadents, von typischen Vertretern der eben auch der späten Belle Époque. Es geht gleich damit los, dass die drei, als sie nach London fahren zu ihrer Einkaufstour, treffen sie Henry James. Der ist natürlich jetzt kein Décadent, aber sehr schnell kommt Oscar Wilde ins Spiel. Dann vor allem einer der beiden Autoren, der einen der beiden Reisegefährten von Pozzi in ihren Büchern porträtiert oder eigentlich eher ziemlich ausgebeutet haben, nämlich diese beiden Autoren sind Joris Karl Huysmans und Marcel Proust. Einer der Reisegefährten von Pozzi und einer der seiner guten bekannten Freunde vielleicht ist eben der Graf von Montesquieu gewesen. Und das ist eine Figur, die beide Autoren sehr inspiriert hat. Sie haben von diesem flamboyanten Décadent sich sehr, sehr viele Merkmale für bestimmte Figuren in ihren Romanen übernommen. Was Insa Wilke eben gesagt hat, dieser Satz, wir wissen es nicht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für dieses Buch. Es ist ja vielfach bezeichnet worden als Liebeserklärung an die Belle Époque, an Europa aus der Perspektive des Briten, der jetzt nicht mehr so richtig dazugehört nach dem Brexit. Aber es ist eben eine typisch Barnes'sche Liebeserklärung, nämlich eine immer mit etwas Tongue-in-Cheek, immer mit einem gewissen Vorbehalt und vor allem immer mit dem Hinweis darauf, Achtung, ich erzähle euch hier irgendwas, aber wisst ihr eigentlich, ob ihr mir wirklich vertrauen könnt? Das ist ja das, was den großen Reiz von Julian Barnes Romanen ausmacht, aber auch von seiner Essayistik. Und in dieser großen Studie spielt das eine ganz große Rolle, denn es wäre natürlich nichts verführerischer gewesen, als einfach eine schöne Geschichte über diesen gut aussehenden und noch dazu hochbegabten Mann zu schreiben. Aber das macht er eben genau nicht. Er lässt die losen Enden lose. Er lässt das Ungewisse ungewiss und verweist uns immer wieder darauf, dass es doch eben eigentlich viel schöner ist, Dinge zu erfinden oder sich auszudenken, als sie einfach nur aufzuspüren und dann säuberlich in Schubladen zu verstauen.
Ein schönes Detail, was mir sehr gut gefallen hat, ist, Bilder spielen ja eine große Rolle. Kirsten Vogt hat das ja auch schon so schön erklärt. Aber es sind eben nicht nur die berühmten Gemälde, sondern durch den Band ziehen sich Porträts von eben genau diesen Celebrities der Zeit, die aber aus Schokoladentafeln stammen, also so Sammelbildchen. Und das allein ist eine Geste, die die ganze Darstellung natürlich ironisiert und auch unsere Versuche, die Geschichte zu erfassen und so weiter. Und auch die Bedeutung der Gegenwart, die Bedeutung, die man sich selbst, seiner Zeit und den Ereignissen zumisst.
Ja, es ist das Verhältnis zwischen Popkultur sozusagen, nicht? Und Realismus und Überhöhung und ja, Ästhetisierung, das immer wieder ausgespielt wird. Und ich muss einfach auch nochmal abschließend sagen, dass ich so faszinierend fand, was schon anklang, dass es eben im Reigen dieser Exzentriker eine Lichtgestalt ist, die ihre Menschlichkeit durch verantwortliches Handeln sozusagen dokumentiert. Ne? Dieser Arzt, der doch also sehr sehr viel tut und dennoch, das wollen wir auch nicht verschweigen, ein ganz tragisches Ende findet. Das muss man da vielleicht auch noch andeuten. Und sein Leben ist eben wie in einem Atoll. Gewissermaßen bewegt man sich von Lebensgeschichten und Barnes lässt sich da treiben in diesem Atoll, nicht? Und schwimmt dazwischen herum, zwischen diesen einzelnen Biografien. Sehr, sehr faszinierend und der Pozzi, zumindest für mich, ist damit der völligen Unbekanntheit oder Vergessenheit entrissen, was ich ja sagenhaft interessant finde.
Also, der Mann im roten Rock, Julian Barnes, besichtigt die Belle Epoque in England und Frankreich und er macht noch viel mehr. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer & Witsch und im Februar steht es auf Platz 1 der SWR-Bestenliste. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es selbstverständlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de und im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 Büchern der jeweils aktuellen Bestenliste aus. Aus der Jury haben heute diskutiert Julia Schröder, Kirsten Vogt und Insa Wilke. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.